Der Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gipfel der Bildung. Mein Name ist Jan-Martin Viada.
Und ich bin Patrick Honecker.
Du Patrick, sag mal, heute wollen wir mal anfangen, über deine persönlichen Erlebnisse der vergangenen Woche zu reden. Du bist ja im Hauptjob, bist du natürlich Podcaster mit mir zusammen, aber du hast einen Nebenjob in einer TU im südlichen Hessen namens TU Darmstadt. Und da war doch letzte Woche was, Stichwort Exzellenzstrategie. Wie hast du denn den Tag erlebt?
Natürlich, wie ganz, ganz viele andere in Deutschland, extrem aufregend. Wir haben ja lange entgegengefiebert dieser Entscheidung über die Exzellenzcluster. Und 70 sind es ja hinterher geworden.
Sind 70 Exzellenzcluster?
Ja, Martin, du weißt es natürlich. Wir haben insgesamt 2 Cluster neu dazugewonnen. Für uns als Darmstädter ist das ganz, ganz toll, weil wir jetzt viele Jahre lang keine Cluster hatten und das südliche Hessen war so ein bisschen auf der Landkarte leer. Es gab zwar in Frankfurt jetzt auch ein Cluster und wir werden aber jetzt im RMU-Verbund Rhein-Main-Universitäten mit Darmstadt, Frankfurt und Mainz mit 5 Clustern weiter in die Exzellenzstrategie hineingehen und freuen uns da sehr drüber.
Wie muss man sich da deine letzten Monate vorstellen? Du bist ja eigentlich für die Kommunikation zuständig. Da geht es doch um Wissenschaft. Hast du was damit zu tun gehabt?
Ja, als Teil des erweiterten Präsidiums ist es natürlich so, ich bin jetzt nicht mit Forschung befasst. Das sind die Forscherinnen, die da wirklich sehr aktiv alles vorangetrieben haben, auch die ganzen Clusteranträge und Ähnliches geschrieben haben. Das war eine wahnsinnige Leistung, die da erbracht worden ist. Aber was wir natürlich machen, wir sind jetzt schon dabei vorzubereiten, einen Gesamtantrag für den Verbund. Da muss man ja möglichst früh starten, wie da eine Governance von so einer Exzellenzuniversität aussehen kann. Und ich glaube, das haben fast alle Universitäten so gemacht, dass sie quasi jetzt schon den Schritt gemacht haben, bevor sie die Entscheidung über die Cluster hatten.
Sag mal, ich frage mich immer, wie kann das eigentlich sein? Eigentlich gibt es ja in der Exzellenzstrategie gar nicht so viel Geld, ja? Also wenn man sich das Unisystem insgesamt anschaut, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, können auch die Zuhörerinnen und Zuhörer mich korrigieren, aber ich sage mal, das sind 30, 35 Milliarden Euro im Jahr, die in die Universitäten fließen. Und jetzt gibt es für die ganze Exzellenzstrategie, für die Cluster, eine gute 500 Millionen. Da fragt man sich doch mal, die ganze Uni-Welt strampelt für das wenig Geld?
Patrick? Also sagen wir so, erstmal sind so ungefähr, so viel gibt es für so ein Cluster wie für einen Sonderforschungsbereich, ne? Um das mal so ein bisschen gleichzustellen, das sind ungefähr 7 Millionen Euro im Jahr, die es da gibt. Und so schlecht ist das jetzt nicht, denn die WissenschaftlerInnen sind ja auch da schon und die haben ja auch schon Projekte. Es gibt es sozusagen jetzt on top, um diese ganzen Strukturen weiterzuentwickeln. Aber du hast recht, es könnte mehr sein, immer. Nur was natürlich ganz toll ist, ist die Reputation zum einen. Man wird sehr viel sichtbarer auf der Landkarte der Forschung und man hat sehr viel mehr Attraktionskraft für andere ForscherInnen, die auch weltweit Interesse haben, mit diesen Clustern zusammenzuarbeiten. Und das schweißt schon intern ganz stark zusammen, aber gibt nach außen eben auch nochmal eine ganz starke Außenwirkung.
Also weiß natürlich auch, gibt auch viel Kritik an der Exzellenzstrategie. Dann wird gesagt, naja, da stehen dann einige Fächer hervor, einige Unis, die vielleicht ohnehin privilegiert waren, kriegen noch mehr obendrauf, viel Aufwand, wenig Ertrag und das Wissenschaftssystem wird gar nicht besser bei dem Ganzen. Habt ihr solche Debatten auch oder ist bei euch, sind sie alle glücklich in Darmstadt?
Also ich habe ja vorher auch in Köln gearbeitet und habe dort erlebt, wie die Exzellenzinitiative die Universität als Ganzes verändert hat. Und ich muss schon sagen, es war ein großer Schritt in meinen Augen nach vorne. Es hat auch viel mehr internationale Wissenschaftlerinnen zu uns geführt. Es hat viel mehr neue Projekte noch gegeben. Aber auf der anderen Seite, es stimmt, es gibt einige, die nicht daran teilhaben. Auch das Thema Lehre ist natürlich eins, was nicht so stark durch die Exzellenzstrategie jetzt gefördert wird. Aber in Summe habe ich es als sehr positiv erfahren. Aber ich glaube trotzdem, Kritik gibt es immer bei jedem Projekt, wo einige etwas bekommen und andere eben leer ausgehen.
Wie habt ihr denn gefeiert am Donnerstag? Es gab ja da alle möglichen, manche haben Party gemacht, manche haben Public Viewing gemacht und
also,
so weiter. Und
bei euch? Es war ein total schöner Moment, weil es war so, dass die Präsidentin das ein bisschen vor uns erfahren hat und wir saßen dann quasi vor der Tür und dann hörten wir es irgendwann jauchzen. Und das war so, wo wir erkannt haben, wow, wir haben es geschafft. Und unsere Präsidentin hat sich dann auch wahnsinnig gefreut. Wir haben alle zusammen dann angestoßen und es kamen ganz viele Forscherinnen und auch unterschiedliche Kolleginnen aus der Verwaltung auch mit dazu. Es war einfach wahnsinnig nett, dann sich so ein bisschen erleichtert zu zeigen, ob diesem immensen Einsatz, den man gebracht hat die letzten Jahre. Und jetzt blickt man natürlich mit großem Optimismus in die Zukunft.
Na, wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Und eine Exzellenzuniversität ist ja auch die TU Dresden. Und damit sind wir schon bei unserem Gast, sind bei unserem Hauptthema für unseren heutigen Gipfel der Bildung. Wir wollen sprechen über die Erforschung von Schul- und Unterricht und die Rolle der Universitätsschulen dabei. Universitätsschulen, was ist denn das? Fragen Sie sich da jetzt vielleicht auch. Kein Wunder. Es gibt ja auch nur ein paar in Deutschland, aber es gibt zum Beispiel die Universitätsschule Dresden.
Genau, und deren Projektleiterin begrüßen wir heute sehr herzlich, Professor Dr. Anke Langner. Herzlich willkommen, Frau Langner.
Ja, danke für die Einladung und dass ich hier sein darf.
Ja, Frau Langner, erstmal so ganz allgemein zum Anfang, zum Einsteigen. Was genau ist denn eine Universitätsschule?
Eine Universitätsschule, so wie Sie es ja schon formuliert haben, gibt es seit ungefähr 50 Jahren mit den Bielefelder Kolleginnen und Kollegen der Laborschule in Deutschland. Und die Geschichte ist viel, viel älter. Sie fing an der Ostküste der USA mit den Laboratory Schools an. Die Idee ist, dass Wissenschaft und Schulpraxis ganz eng miteinander arbeiten und gemeinsam eigentlich Schule gestalten. Das ist so die Grundidee. Wie eng die zusammenarbeiten und wie sie dann gemeinsam gestalten, das ist meistens von Standort zu Standort auch ganz unterschiedlich. Aber das ist die Grundidee und als Wissenschaftlerin plagt einem ja häufig die Frage, warum ist das, was man erforscht hat oder das, was man schon weiß, noch immer nicht in Schule angekommen? Und das ist dann meistens der Grund, warum man sagt, alles klar, dann müssen wir, glaube ich, es selber tun, eine Schule gründen.
Das klingt ja erstmal ganz toll. Ist es auch so einfach, die Universitätsschule Dresden, die haben Sie irgendwann einfach so gegründet?
Ich hatte vor inzwischen über 10 Jahren einen Rektor an der TU Dresden, der irgendwann sich davon überzeugen lassen hat, dass die Studenten vor allen Dingen auch eine andere Art von Schule kennenlernen müssen in der Lehramtsausbildung. Und dass so ein Reallabor für die Bildungswissenschaften noch nicht exzellenzwürdig und hat auch kein Exzellenzcluster, wenn man sich jetzt die deutsche Landschaft dazu anschaut, aber dass es doch durchaus würdig ist. Und dank des Rektors der TU Dresden war es dann auch möglich, weil natürlich ist es nicht so einfach, weil es gibt unterschiedliche Beteiligten, vor allen Dingen dann, wenn eine Universitätsschule eine Schule in öffentlicher Trägerschaft ist, brauchen sie einen öffentlichen Träger, da Hochschulen keine öffentlichen Träger für Schulen sein können. Und sie brauchen natürlich am Ende auch Schulaufsichtsbehörden, weil es ist ja eine öffentliche Schule.
Sie haben das Konstrukt so ein bisschen schon beschrieben. Was wird denn unterrichtet oder wie wird denn unterrichtet? Was ist da anders als an anderen Schulen?
Also die Universitätsschule hat als Grundidee individuelle Entwicklungswege von Schülerinnen und Schülern in einem gemeinsamen Lernprozess umzusetzen. Das ist die Grundidee. Und das Ziel war zu sagen, wie schaffen wir es, individuelle Entwicklungswege umzusetzen in einem schulischen Prozess. Die Wirtschaft macht uns das ja schon Jahrzehnte vor, dass man eine individuelle Küche, ein individuelles Auto für sich bauen kann, aber wir schaffen es noch nicht gut, individuelle Entwicklungswege zu vollziehen oder umzusetzen. Und gleichzeitig wollen wir aber auch nicht, dass Schülerinnen und Schüler vereinzeln. Also es ist auch ein Stück weit eine Gratwanderung. Und daraus entstand ein Konzept, was so aussieht, dass es keinen klassischen Fachunterricht gibt, sondern projektartiges Arbeiten, dass wir viel digital gestützt begleiten, nicht arbeiten, sondern begleiten. Das ist ein Unterschied. Also, dass wir versuchen, mit dem Digitalen uns Unterstützungsmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler zu holen, um zu verstehen, wo ist denn gerade ihr individueller Weg.
Machen wir es vielleicht noch ein Stück konkreter. Also die Schülerin Anke, ja, die geht jetzt auf die Universitätsschule. Und wie sieht da ihr Alltag aus? Wie sieht da ihr Schultag aus?
Genau, sie kommt in die Schule und schippt sich erstmal ein, weil die Eltern, vor allen Dingen, wenn Anke noch ein bisschen kleiner ist, ist es ja wichtig zu erfahren, dass das Kind sicher in die Schule gekommen ist.
Ab welcher Klasse ist es? Ab welcher?
Also das Einschippen machen die wirklich mit dem ersten Jahrgang, genau, und
Also erste
ansonsten.
Klasse, es
Erste
fängt
Klasse.
direkt zur Einschulung an. Erste
Ich
Klasse
genau,
geht's
ich
los.
fange in die Einschulung ein, ich gehe rein, schippe mich ein und Mama weiß jetzt, dass ich angekommen bin und dann gehe ich zu meiner Stammgruppe. Also das ist schon ganz klassisch ein Verband von Schülerinnen und Schülern, aber bezogen auf den ersten bis dritten Jahrgang oder wenn ich größer bin, vierter bis sechster oder dann noch größer, siebter, achter Jahrgang. Also ich bin in einem schon heterogenen Jahrgangsmischung unterwegs und Mein Tag beginnt, wenn ich klein bin, in meiner Stammgruppe. Wenn ich größer bin, beginnt er damit, dass ich nur kurz ein Daily habe. Und danach habe ich mir meinen Stundenplan letzte Woche schon selbst zusammengestellt und gehe dorthin, wo ich hingehen muss oder will.
Und die Erstklässler stellen sich schon selbst einen Stundenplan zusammen?
Nein, die Erstklässler gehen vormittags zu dem Ort, wo sie hingehören, nämlich ihren Stammgruppenleiter und ihren Erziehern. Also die heißen bei uns meistens nach Planeten, Saturn, Erde. Also wir sind so ein bisschen, wir nähern uns der Raketenforschung, wo wir ja jetzt demnächst hingehören. Und da gehen die erstmal hin und die Kleinen, die lernen das, indem sie sich am Mittag dann einstecken, wo sie am Nachmittag hingehen. Und die Großen machen das dann aber irgendwann ab dem vierten Jahrgang, fangen die an, sich ihre Stundenpläne schon immer punktuell mehr zu bauen. Und das erfolgt digital und in einer Woche im Voraus.
Es gibt in der Medizin den Begriff der personalisierten Medizin. Ist das so ein bisschen personalisierte Schule, die wir haben?
Genau, das ist ja so eine Diskussion auch in der Bildungsforschung. Heißt das individualisiertes oder personalisiertes? Je nachdem, in welchem Diskurs man sich bewegt. Es ist, würde ich auch eher sagen, es ist personalisiert, weil eigentlich verändern wir ja nicht den Lehrplan. Der Lehrplan ist genauso zu erfüllen wie in allen anderen Schulen, aber wir zerschneiden ihn in kleine Stücke und die Schülerinnen und Schüler können ihn so aneinander reihen, wie es für den jeweiligen Schüler, die jeweilige Schülerin sinnvoll ist. Das ist das Ziel, genau.
Ich meine, so ein bisschen ist das ja fast, könnte man sagen, die Kinder als Versuchskaninchen. Man versucht alle möglichen Dinge, von denen Reformpädagoginnen und Pädagogen der Meinung waren, Mensch, das müsste doch eigentlich klappen. Wir wissen zwar gar nicht so richtig, ob es klappt, darum erforschen wir es ja, wir wollen es herausfinden. Und dann nehmen wir die Kinder mal und lassen die das ausprobieren. Ist das fair zu sagen, dass man da erstmal, ich sag mal, auch die Kinder ein Stück weit auf was loslässt, wo man nicht weiß, ob es funktioniert.
Das ist ja die Frage grundsätzlich, wie zielgerichtet ist denn Pädagogik und pädagogische Prozesse? Also wie viel probiert auch die Regelschule aus an den Schülerinnen und Schülern? Und da ich ja ursächliche Sonderpädagogin bin, also Rehabilitationspädagogin, würde ich immer sagen, also Lernen ist ja kein vorhersehbarer Prozess. Er ist auch nicht linear, er ist auch nicht in einen Gleichschritt zu bringen. Und das, was wir leisten müssen, ist, den Lernprozess jedes einzelnen Schülers so eng zu begleiten, dass wir jederzeit den Schüler lenken. Also lenken ist schon auch ein schwieriges Begriff in der Pädagogik, aber ihn so begleiten, dass er das Gefühl hat, er entscheidet sich auf dem richtigen Wege dahin, wo er hinzugehen hat. Und folglich ist es für mich kein Experiment. Das Experiment ist vor allen Dingen eigentlich eher, wie schaffen wir Schulstrukturen, Prozesse zu organisieren, damit sie deutlich flexibler sein können? Und wie schaffe ich es, Lehrerinnen und Lehrer zu befähigen, genau den einzelnen Lernprozessen der Schülerinnen und Schüler zu folgen? Daher ist es, ich würde sagen, sogar, dass wir näher an den Schülerinnen und Schülern in dieser Schule sind und an ihren der Lernprozessen als in einer Regelschule.
Sie haben diesen Begriff des Lenkens verwendet. Mich würde interessieren, wir haben ja alle die Vorstellung, dass wir, wenn wir Eltern zum Beispiel sind, dass wir Kinder haben möchten, die irgendwann autonom agieren, also die möglichst individuell ihre Entscheidungen treffen können auf einer guten Basis. Wie ist das mit diesem Wechselspiel zwischen Lenkung auf der einen Seite und gleichzeitig starker Autonomie? Sie haben gesagt, die chippen ja auch einfach sich ein, die wählen da zum Teil ihre Strukturen. Wie balancieren Sie das aus?
Na, als erstes muss es gelernt werden, ne? Also ich muss lernen, mit meiner Freiheit umzugehen, Entscheidungen treffen zu können. Und das Entscheidende, das erleben wir vor allen Dingen, wenn Schülerinnen und Schüler zu späteren Zeitpunkten an die Universität, Schule kommen, ist es eben, dass sie denken, ach, sie können jetzt alle machen, was sie denken. Und das muss wiederum sehr stark von Lehrkräften nachgehalten werden. Also deswegen gibt es auch bei uns kontinuierliche Lerngespräche, in denen ich klar formuliere, was will ich als nächstes tun? Und dann liegt es an den Pädagogen, diesen Prozess nachzuhalten, weil das können Schüler nicht und die können auch nicht verantwortlich gemacht werden für ihren eigenen Lernprozess, sondern das sind dann wiederum Pädagoginnen und Pädagogen, die das begleiten müssen. Also das meint auch das Lenken, also Prozesse und Strukturen so zu bauen, dass Schülerinnen und Schüler in ihrer Autonomie wachsen können, auch lernen mit falschen Entscheidungen, ne, oder Entscheidungen, die sie getroffen haben, die möglicherweise nicht zum Ziel führen, umzugehen. Also auch resilienter und selbstwirksam, also resilienter zu werden und gleichzeitig aber auch eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung frühzeitig erfahren und die dann auch nicht mit den Prüfungen abgebrochen werden, sondern die wir durchhalten wollen bis zum Schulabschluss.
Frau Lange, Sie selbst sind ja Professorin an der TU, für Erziehungswissenschaft. Das heißt ja, Sie sind ja nicht Lehrerin an der Schule, sondern Sie begleiten die Schule, ich denke mal, man könnte sagen, konzeptionell, und Sie begleiten sie auch forscherisch. Was genau forschen Sie denn da oder was evaluieren Sie wie und was für Methoden verwenden Sie da?
Genau, das ist die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es ja in dem bildungswissenschaftlichen Diskurs durchaus, ich würde sie jetzt mal platt zwei Stränge nennen, also die klassischen empirischen Bildungsforscher, die PISA und Co., sage ich jetzt mal, begleiten. Und auch das machen wir. Wir machen klassische Lernstandserhebungen, Kompetenzmessungen und merken aber, dass wir in diesen Messungen gar nicht das alles zeigen können, worin wir eigentlich die Schülerinnen und Schüler stärken in ihrem, also zum Beispiel Selbstwirksamkeit, auch Schulklima, auch Kooperation, auch Umgang mit Digitalität. All das sind Formate, die wir auch vollziehen und das versuchen wir auch abzubilden. Aber wie das für Bildungsforscher immer so ist, nicht für alles gibt es schon eine Skala und ein valides Instrument, um das nachweisen zu können. Das ist die eine Baustelle. Und das Konzeptionelle, was Sie meinten, würde ich gerne noch ein bisschen untersetzen, weil es ist, glaube ich, mehr als konzeptionell. Es ist wirklich ko-konstruktiv gestaltende Bildungsforschung. Das heißt, also die Schulleiterin hat auf einem der Wissenschaftskongresse, bei dem sie mit mir war, mal formuliert, wir hätten ein partnerschaftlich ähnliches Verhältnis miteinander. Und ich glaube, das beschreibt schon sehr gut, wie eng Schulleitung und wissenschaftliche Leitung miteinander agieren, in dem Fall zumindest hier in der Universitätsschule. Also ich komme nicht nur zum Datenerheben, sondern ich diskutiere mit den Lehrkräften und vor allen Dingen auch mit dem erweiterten Schulleitungsteam die Erkenntnisse, die wir haben, schauen uns die Prozesse an, überlegen, wie wir aus den Daten, die wir haben, Prozesse verändern können. Wobei ich immer so ein bisschen diese kritische Reflexionsfolie und auch theoriebasierte Reflexionsfolie bin und die Schule eher die ist, die sagen, naja, das kann ich pragmatisch machen, das nicht. Und das Bauchgefühl sagt uns, also das ist wirklich ein gemeinsamer Aushandlungsprozess, den wir inzwischen seit 6 Jahren gemeinsam gegangen sind, ja.
Frau Langner, wenn man den Viada-Blog so ein bisschen verfolgt, dann weiß man, dass ein großes Thema ist, welche Herausforderungen auf die Schulen jetzt noch zukommen. Die Gesellschaft ist viel heterogener geworden. Es gibt einen unheimlichen Erwartungsdruck auch von Seiten der Politik, was Schule leisten soll. Jetzt mal ganz simpel gefragt, was kann Ihre Schule, was kann die Universitätsschule leisten, um die Herausforderungen der Zukunft besser zu lösen?
Also ich bin mir nicht sicher, ob wir es besser lösen, aber wir versuchen es wenigstens zu lösen und machen nicht die Augen zu und versuchen Wege zu finden, um sie zu lösen. Also eine Diskussion, die wir in der Bildungsforschung ja immer sehr, also die sehr zentral ist, ist die Frage nach Bildungsungleichheit und Reproduktion von Bildungsungleichheit. Und wir sehen auch, dass die Schere eigentlich immer weiter auseinandergeht seit der Corona-Pandemie. Und das, was die Universitätsschule ist, ist ein gemeinsames Lernen ab dem ersten Jahrgang. Und wir suchen uns trotz Vorgaben zu Abitur und wie viele Stunden muss wer geleistet haben, vehement dagegen zu wehren, die Schülerinnen und Schüler ab dem 7. oder 8. Jahrgang auseinander zu differenzieren nach bestimmten Bildungsniveaugängen, so wie das in Sachsen formuliert ist. Und bisher gelingt uns das auch sehr gut. Wir haben die ersten Hauptschulprüfungen letztes Jahr gehabt und Sie gehörten zu den besten sächsischen Hauptschülern. Und das heißt ja was, wenn man sich zu den besten in sächsischen Leistungsträgern. Sie wollten was sagen, Herr Fjada?
Na, ich wollte eigentlich nur kurz drauf einhaken. Sagen Sie doch mal kurz, welche Bildungsgänge Sie alle haben.
Genau, also der Hauptschulabschluss gehört dazu, der klassische Realschulabschluss. Das machen wir das erste Mal dieses Schuljahr, weil wir ja noch aufwachsen. Und das Abitur dann nach 12 Jahren, wie das für Sachsen üblich ist, kommt dann erst in 3 Jahren, weil wir müssen ein Schleifenjahr.
Also im Grunde alle Bildungsgänge, die Sie da anbieten können. Und wie beliebt ist die Schule so? Also ist es so, dass die Eltern erstmal so ein bisschen vorsichtig waren, so nach dem Motto, oh Gott, ich nehme nochmal dieses Stichwort Versuchskaninchen auf. Oder haben Sie die gegenteilige Erfahrung gemacht, dass die Leute offen sind für Neues?
Also wenn die ersten Jahrgänge beworben werden in einem Hörsaal von einer Professorin, ohne dass es ein Schulgebäude gibt, dann haben sie natürlich erstmal in dem ersten Jahrgang relativ viele Eltern, die eher aus dem akademischen Kontext kommen. Aber inzwischen müssen wir, also es gibt wie bei in der Laborschule in Bielefeld bei uns klassische Auswahlkriterien, die einen Querschnitt durch die Gesellschaft versuchen abzubilden und denen versuchen wir auch zu entsprechen. Das heißt, wir haben jetzt wirklich den Durchschnitt der Dresdner Bevölkerung, so kann man das sagen, sowohl bezogen auf Schülerinnen und Schüler mit anderen Bildungssprachen, mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Auch die Geschlechter sind unterschiedlich verteilt. Also das ist praktisch gar nicht mehr das Problem. Und ja, es ist so, wir nehmen im ersten Jahrgang nur 3 Klassenstärken förmlich auf, also circa 80 Schülerinnen und Schüler. Und wir haben circa 180 Bewerbungen auf die Plätze.
Wow, genau. Das würden sich manche Schulen in der derzeitigen demografischen Situation, glaube ich, wünschen. Ja, und dann vor ein paar Monaten habe ich da eine Mail von Ihnen bekommen, die ging so los. Stell dir vor, du gehst in eine öffentliche Schule und sollst das Schulhaus mitfinanzieren. Klingt verrückt, ist verrückt. Das finden auch Schülerinnen und Schüler der Universitätsschule Dresden und rufen zur Demo vor dem Rathaus auf. Was war denn da los, Frau Langner?
Also die Schule ist gestartet 2019 und wir sind in Verhandlungen seit 2017. Und dann hatte man mir gesagt, also ein Schulbau in Dresden dauert 7 Jahre. Da habe ich immer noch gesagt, nee, wir werden das schneller hinkriegen, wenn man jetzt rechnet, wir sind schon bei 2025. Und wir sind dann in Interimsvarianten, also das kennen alle Universitätsschulen, die gegründet werden. Auch die Kölner Kollegen kennen das, dass man irgendwo mal abgestellt wird zwischendurch und dann hofft man nur, dass das Schulgebäude schnell genug kommt.
War 2008, glaube ich, der Beginn in Köln, ne? So den Dreh
genau,
2006.
Aber die hatten auch noch einen Brand zwischendurch. Ich glaube, da ist irgendwas mal, und dann gab es mal einen Baustopp für ein Jahr. Also da, ich glaube, es ist wirklich auch der Klassiker für diese Schulen. Und bei uns war das so, dass man, glaube ich, das dritte Mal angefangen hat, das Projekt also zu konzipieren. Das hat auch was damit zu tun, dass wir ursprünglich als Grund- und Oberschule nur gestartet sind, weil es in Sachsen ja keine Gemeinschaftsschulen gab, sondern die sind erst mit der letzten Koalition praktisch ermöglicht worden. Und ja, am Ende ist es so, dass man festgestellt hat, ja, man als Stadtrat, man entscheidet sich für die Universitätsschule, aber die Universitätsschule darf nicht so teuer sein. Vielleicht gar nicht darf sie so viel kosten wie ein klassisches Gymnasium, auch obwohl wir eine vierzügige Schule sind. Und man hatte uns schon vor 2 Jahren auferlegt, wir müssen selber Anteile bringen, also Spenden einwerben. Das haben wir auch gemacht, dank des ehemaligen Rektors, Herr Müller-Steinhagen. Der hat mit uns es geschafft, dass wir über 2,5 Millionen Euro eingeworben haben und gesagt haben, liebe Stadt, das ist unser Anteil. Und jetzt hat man festgestellt, nein, es reicht immer noch nicht. Dann kennen wir alle die Haushaltsverhandlungen. In Sachsen wird es so sein, nach den aktuellen Haushaltsplänen, dass man auch keine Bezuschussung für Schulgebäude von der Landesebene auf die Kommunen geben wird. Und damit war dann oder ist immer noch, steht im Raum, wie wird dieses Schulgebäude finanziert werden, was wir unbedingt brauchen, weil wir sind in einem alten DDR-Bau aufgewachsen. Der wurde jetzt ergänzt um einen Containerbau. Und jetzt ist halt die Frage, wo wird die Abiturstufe weiter aufwachsen können?
Lassen Sie uns doch zum Schluss nochmal fragen, weil Sie gesagt haben, wir brauchen ein neues Gebäude. Was brauchen Sie überhaupt von der Kommune auf der einen Seite? Haben Sie ja schon angedeutet, dass das Gebäude sehr wichtig ist. Und was brauchen Sie von der Universitätsleitung auch für das Thema Third Mission Mission, die ja wichtig ist, die dritte Mission von Universitäten? Was brauchen Sie da?
Und nochmal ganz kurz auch dazwischen gefragt, das ist ja schon komisch, oder? Also ich meine, da wird eine neue Schule gegründet, es wird auch eine Versorgung für Schülerinnen und Schüler geschaffen und dann scheint so eine Distanz der Kommune da zu sein. Ja. Also die Frage, wie erklären Sie sich diese Distanz und was wollen Sie? Dann wieder die Frage, ne? Was wollen Sie gerne? Was brauchen Sie?
Na, ich würde mich freuen, wenn man das Commitment, was man uns vor 6 Jahren, also damals wurde ja der Schulträger auch schon befragt, da bist du, also wir sind ja ein Schulversuch, das haben wir, glaube ich, noch nicht formuliert. Wir sind ein 15-jähriger Schulversuch erstmal, das ist im sächsischen Schulgesetz so verankert, dass man das sein kann. Und wir haben ein Commitment der Stadt vor über 6 Jahren bekommen und das sollte man jetzt durchhalten. Und da gehört halt auch ein Schulgebäude, was solide grundausgestattet ist, würde ich formulieren. Und warum es unterschiedliche Positionen gibt. Ich glaube, dass sich viele mit dieser Art von Schule, nämlich einer Gemeinschaftsschule, schon durchaus auch noch schwer tun. Es gibt auch eine klare, also wenn man sich die Abstimmung im Stadtrat anschaut, dann ist es von Mitte nach rechts gibt es Gegenstimmen und von Mitte nach links, um es mal so ein bisschen zu formulieren, gibt es eine extreme Zustimmung für die Universitätsschule. Es wird mit ganz vielen Vorurteilen belegt, es ist nicht leistungsfähig, es wird Kuschelpädagogik vollzogen. All das, gegen das versuchen wir aber auch schon 6 Jahre zu arbeiten. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die bei uns gesagt haben, das ist ihnen hier zu anstrengend, sie wollen auf dem Gymnasium, da kriegen sie gesagt, was sie machen sollen. Bei uns muss man selber den Kopf anstrengen und muss Ziele erreichen, das ist ihnen zu anstrengend, nur so zu dem Verhältnis. Also ich wünsche mir einfach, dass die Stadt wirklich sich hinter uns stellt. Inzwischen ist es so, dass der Bildungsbürgermeister sehr stark für uns kämpft, aber die Entscheidungen werden im Stadtrat getroffen und das heißt, die unterschiedlichen Fraktionen müssen sich auch dazu positionieren. Und was Third Mission betrifft,
Also die Uni, ne? Was man von der Uni erwartet oder was sie von der Uni erwartet, das ist natürlich eine schwierige Frage. Sie sind ja Professorin an der Uni, was sollen Sie dazu sagen? Aber
ich darf mir was wünschen.
Sie kriegen das schon diplomatisch hin.
Genau.
Genau. Wünschen darf ich mir ja was. Also ich glaube nach wie vor, wir haben ein Reallabor, dessen Schatz wir noch gar nicht gehoben haben, weil wir haben dadurch, dass wir mit digitalen Endgeräten arbeiten und einer selbstentwickelten Software, haben wir so viele, also jeder Klick ein Datenpunkt, die wir überhaupt noch nicht uns angeschaut haben. Und das, was ich mir wünschen würde, ist, dass man sieht, welchen Impact wir inzwischen auch nicht nur für die Universitätsschule, sondern inzwischen gehen wir mit Studierenden nach Ostsachsen in Regionen, wo der Lehrerkräftemangel so extrem ist, dass wir schaffen, mit Hilfe von Studierenden einen Tag für 5. Klässler abzusichern mit Lernformaten, die wir aus der Universitätsschule dahin holen. Und ich finde, unser gesellschaftlicher Impact ist verdammt hoch. Wir versuchen auch Lernen und Unterrichtskultur zu entwickeln, aber dazu braucht es eine Grundfinanzierung. Ich mache es ganz platt. Und da wir kein Exzellenzcluster sind, sondern die klassische Lehrerbildung, ist Wissenschaft immer so ein bisschen irgendwie was wir so privat nebenbei machen. Und ich versuche immer wieder darzustellen, dass es eigentlich das ist, wovon man jetzt leben kann. Die Lausitz als Strukturwandelregion hat große Forschungszentren entwickelt, sollen da anwachsen, aber wir haben da keine Lehrer. Wir haben Schulen, da findet kaum noch Unterricht statt. Und jetzt gehen wir mit Formaten aus der Universitätsschule mit Studierenden einen Tag in der Woche dahin. Und ich glaube, das steht für viel Wirkung.
Also Frau Langner, Sie haben da viel Kraft, Sie total. Haben da auch viel Power. Wo nehmen Sie die her, die Energie?
Das ist eine gute Frage, wo ich das hernehme. Ich glaube, wie ich ja schon gesagt habe, ich bin Rehabilitationswissenschaftlerin und Ungleichheit ist etwas, was ich nicht gut aushalten kann. Und in den Regionen tun mir am meisten die Kinder. Also in den ostsächsischen Regionen führt es eigentlich zu meines Erachtens einem strukturellen Bildungsungleichheit. Ne? Früher haben wir von dem katholischen Mädchen auf dem Lande gesprochen und jetzt ist es so, dass die Schülerinnen und Schüler keinen Matheunterricht mehr haben, aber dann eine zentralisierte Matheprüfung machen sollen. Das ist nicht mehr fair. Und ich glaube, das ist der Antrieb, die Kinder, die Entwicklung der Kinder.
Ich fand, das ist von der Körpersprache, das können ja unsere Hörerinnen nicht sehen, aber sie haben erst so ein bisschen gezogen und haben gesagt, nee, aber wir machen es weiter. Und dann kam wirklich wieder dieser Optimismus und diese Kraft, die dahinter steckt. Ganz toll. Und ich glaube, uns beide haben sie auf alle Fälle überzeugt. Stimmt's ja, Martin?
Unheimlich überzeugt. Also wenn ich jetzt noch mal zur Schule gehen würde, könnte, dürfte, würde ich mich gleich nach Dresden begeben, da anmelden. Aber das mache ich dann im nächsten Leben. Ja, und Patrick, wir haben immer in unserem Gipfel der Bildung am Ende einen Bildungsfun-Fact, wo wir ja hoffentlich was mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen, was sie noch nicht wissen, was vielleicht für die überraschend ist. Und heute bist du mal für den Bildungsfun-Fact zuständig.
Oh, okay, kann ich machen. Wir haben ja am Anfang über Exzellenz gesprochen und Exzellenz oder Elite. Da fällt mir was ein, Universität Oxford ist ja sozusagen das Synonym für exzellente Universität in Europa. Und wusstest du, dass an der Uni Oxford schon Vorlesungen gehalten wurden, als noch Mammuts durch Europa stapften?
Was?
Ja, Oxford wurde spätestens 1096 gegründet. Das ist älter als die Aztekenzivilisation und nur etwa 30 Jahre nach der Erfindung des Schießpulvers. Das muss man sich auf der
Moment, aber bis wann gab es denn Mammuts?
Ja, die waren im 11. Jahrhundert noch unterwegs. Das weißt du jetzt nicht. Ist gut, dass du es jetzt gelernt hast.
Ich bin Sozialwissenschaftler.
Aber manche Studien meinen, dass auch in Oxford die Vorlesungen hätten sich seitdem nicht großartig verändert, seit 1100. Also insofern, auch da gibt es eine gewisse Kontinuität.
Die Mammuts von Oxford und anderswo. Vielen herzlichen Dank. Dafür habe ich wieder was gelernt, Patrick. Und vor allem nochmal vielen herzlichen Dank an Anke Langner, dass sie uns die Universitätsschule der TU Dresden vorgestellt haben. Herzlichen Dank.
Danke.
Danke, dass ich da sein konnte.
Ja, und wenn es Ihnen, die Sie zugehört haben, Spaß gemacht hat, wenn Sie auch was gelernt haben, dann freuen wir uns natürlich über Ihr Feedback. Gerne in den Kommentaren. Und natürlich auch wieder und wie immer über Vorschläge für Themen, für Gesprächspartnerinnen, genau. Für die neuen Folgen, für die nächsten Folgen, für den Gipfel der Bildung. Oder Patrick, du wolltest noch was sagen.
Ja, ganz genau. Wir hatten jetzt so eine kleine Pause, wo wir als Duo jetzt nicht so stark aufgetreten sind, aber wir haben jetzt wieder richtig Lust, was zu machen. Und das war jetzt ein schöner Einstieg wieder mit Anke Langner. Und wie gesagt, einfach schreiben an Jan-Martin Viada oder den Viada-Blog. Da gibt es auch eine direkte Möglichkeit, entsprechend sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir freuen uns drauf, mit Ihnen zu sprechen.
Unbedingt, das sieht man, die Exzellenzstrategie ist vorbei. Patrick Honecker hat wieder Zeit.
Eieiei. Nee,
Also.
das bitte nicht ausstrahlen, das wäre jetzt irgendwie völlig verfehlt, auch in Bezug auf meine Kolleginnen und Kollegen hier.
Ich danke nochmal ganz herzlich Anke Langner und machen Sie es gut. Bis bald beim nächsten Mal bei dem Gipfel der Bildung. Tschüss.
Tschüss.